Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Genau. Ich habe euch ein Thema mitgebracht. Heute geht es um deinen Fokus. Und weil ich Sprachen und Worte liebe und die Bedeutung von Worten mich immer interessiert, habe ich das einfach mal nachgeschlagen im Duden oder, naja, gegoogelt. Und was bedeutet Fokus? Das Hauptaugenmerk oder der Schwerpunkt von Interesse, deinem Interesse oder einer Sache. Das ist Fokus. Und heute soll es um die Fragen gehen, wo schaue ich hin? Weil für mich hat Fokus immer was mit dem Blickwinkel zu tun. Wo schaue ich hin? Was beschäftigt mich? Mit was beschäftige ich mich? Und ich habe Anfang des Jahres Bibel gelesen, mache ich öfter, aber da habe ich eine Stelle einfach gehabt, die mich seitdem auch nicht mehr losgelassen hat. Und die meisten von euch kennen die wahrscheinlich auch und da möchte ich euch einfach mal mit hineinnehmen, was ich mir so für Gedanken gemacht habe. Wir gehen zurück 2000 Jahre, wir sind ungefähr 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem. Jesus kommt gerade nach Bethanien und Martha lädt ihn ein. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, egal ob digital oder analog, dürft ihr gerne mitlesen. Für die, die den Text nicht kennen, ich werde ihn einfach vorlesen. Ihr findet die Geschichte in Lukas 10, 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und wenn du so ein bisschen veranlagt bist wie ich, dann liest du so eine Geschichte und wenn dir was auffällt, dann versuche ich mich da immer reinzuversetzen. Ich frage Jesus, was haben die Leute gedacht? Wie waren ihre Beweggründe da? Ich versuche rauszufinden, ja, was steckt jetzt in diesen 4 oder 5 Versen? Und das Erste, was mir ins Auge gesprungen ist, war wirklich dieses, Martha nahm Jesus auf. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, sie hat ihn eingeladen. Und das ist für mich eine Freiwilligkeit. Ich kann mir vorstellen, sie hat sich gefreut. Man kann davon ausgehen, dass sie sich schon kannten, dass sie wirklich miteinander unterwegs schon waren und Jesus kommt wieder. Sie freut sich, sie lädt ihn ein, sie bittet ihn, in ihr Haus zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach, ja, er ist wieder da und wirklich dieses, ich kann es ihm schön machen, er war jetzt auf so einer langen Reise und kann einfach mit ihm sein. Wir lesen, dass Maria sich zu seinen Füßen setzt und das auch. Also ich gehe davon aus, dass wirklich die 12 Jünger auch dabei waren, wie es meist war. Und das Haus ist voll. Ich kann mir vorstellen, dass am Anfang Martha schon einen Krug gerichtet hat, hier, jeder kriegt was zu trinken, war eine lange Reise, ne, die ersten Snacks werden vielleicht ausgegeben und sie geht an die Arbeit. Wer von euch schon mal überraschend vielleicht auch 16 Leute zu Besuch hat oder 15 oder wie auch immer, der weiß, wenn man so jetzt irgendwie Bewirtung macht und Gastfreundschaftlichkeit lebt, dann, ja, dann muss man organisiert sein. dann macht man 20 Sachen nebeneinander gleichzeitig. Und dabei brauchen die vielleicht auch noch mal was zu trinken. Deswegen ist es für mich gar nicht verwunderlich, dass es auf einmal heißt, Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, Jesus, wie sie vielleicht am Anfang, sie hat die Sachen gerichtet, hat Jesus zugehört, ja, weil die hatten keine 5, 6 Räume in ihrem Haus, sondern die hatten wahrscheinlich einen großen Raum, der war getrennt durch ein paar Stufen, vielleicht noch irgendwie einen Vorhang, aber sie konnte ihn hören und sie hat angefangen und hat sich noch gefreut. Ja, und dann über das viele Dienen hinweg schiffte das Ganze so ein bisschen. Sie ist geschäftig, ihr kennt's, oh nein, ich habe das vergessen, hier noch, dies noch, das noch. Vielleicht ist irgendwas mittendrin auch gar nicht so geworden, wie sie das wollte. Wer kocht, weiß es, also ich bin da immer mega frustriert. Und jo, sie ist beschäftigt. Ich habe das Wort nachgeschlagen im Griechischen, perispao, und das ist nicht nur beschäftigt, sondern abgelenkt sein. Ich bin abgelenkt, ich bin zu beschäftigt mit einer Sache. Und das war Martha, viel zu beschäftigt. In Gedanken umhergetrieben. Also da war nichts mehr mit, ich bin froh, dass er da ist und oh, schön und Freude und ja, vielleicht auch eben Frieden, Unruhe. Und das geht so weit, dass sie bestimmt auch zu ihrer Schwester rüberschaut und denkt sich, ja, na toll. Schöne Schwester bist du. Ich stehe hier, mach die ganze Arbeit und du chillst da drüben mit Jesus. Ja? Du hockst dich hier hin und ich muss alles machen. Wenn ich es nicht mache, dann macht es hier niemand. Ja? Und es geht so weit, dass sie eigentlich denkt, okay, eigentlich könnte ja Jesus jetzt mal was machen. Und sie geht zu Jesus und sie sagt zu ihm, hey, kannst du mal meiner Schwester bitte sagen, sie soll mir jetzt mal helfen? Und Jesus antwortet ihr in Vers 41, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt, auch hier von Sorge umtrieben. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man sehr, sehr beschäftigt ist. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, ja, und dann fängt man an, dass sich die ganzen Sachen einfach darum drehen. Man ist so beschäftigt, dass man sich nur noch darüber Sorgen und Gedanken macht. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass unser Tun und unsere Geschäftigkeit unseren Fokus verschieben. Und es ist ganz normal, dass unsere Aufmerksamkeit wandert. Aber wenn unser Fokus sich auf unsere Hände verschiebt, dann kann es zum Problem werden. Aber wie kommt es dazu, dass wir den Fokus verlieren? Und ich glaube, es gibt wirklich drei, oder ich für mich drei Kategorien gefunden, wo ich gemerkt habe, das sind so Punkte, wie es anfängt mit dem Tun, wo meine Gedanken nur noch auf meinen Händen sind. Und vielleicht bist du in einem Freiwilligendienst. Egal was das ist, ob das in der Gemeinde ist, es ist was, was dein Herz bewegt. Es ist was, wo du, ja, du bist, vielleicht ist deine Berufung, deine Begabung, vielleicht ist es genau das, wo du eigentlich sein sollst. Aber es fühlt sich nicht mehr leicht an. Es ist schwer geworden, es ist vielleicht sogar eine Last geworden. Trotz dessen, dass es heißt, mein Joch ist leicht. Du hast ganz viele Gedanken und Gefühle darüber und du bist damit nicht zufrieden. Vielleicht bist du aber auch einfach nur dir deiner Pflichten sehr, sehr bewusst. Du weißt ganz genau, welche Verantwortung du hast für Haus, Hof und vielleicht Stall. Ja, du managst die Kinder, dann ist das Essen dran, hier wird eingekauft, du machst dann auch zwischendrin den Garten, der Hund muss versorgt werden, die Katze übrigens auch. Ja, du bist überall, 150% jeden Tag. Und am Ende des Tages ist für dich keine Energie mehr da. Du schaust auf deine Hände und du schaust am Ende des Tages auf all das, was du noch nicht erledigt hast. Vielleicht bist du auch jemand, du hast Verantwortung. Du hast in deinem Job ganz viele Dinge zu tun. Du hast vielleicht so eine richtige Tabelle. Okay, das muss ich alles erledigen. Und es wird dir einfach zu viel. Du merkst, du kommst nicht weiter. Es sind Dinge, die vielleicht auch einfach schief laufen. Und du bist da und Du kommst von der Arbeit und du kannst die Arbeit nicht Arbeit sein lassen, sondern du gehst nach Hause und vielleicht da hast du auch so viele Gedanken noch um die Arbeit, dass du dich nicht um deine Familie kümmern kannst. Du gehst ins Bett und statt Ruhe findest du weiterhin das Gedankenkarussell. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Einfach dieses Gedankenkarussell, wo man das Gefühl hat, man kann nicht aussteigen. Vielleicht befindest du dich auch unfreiwillig in einer Situation. Du hast es dir nicht ausgesucht, da wo du jetzt stehst. Du hast vielleicht eine Kündigung in der Post gehabt, oder dein Chef hat dich zum Gespräch gebeten, hat gesagt, hey, so wie es gerade aussieht mit dem Ganzen, tut uns leid, du wirst nicht mehr beschäftigt sein ab dann und dann. Oder vielleicht bist du arbeitslos und du suchst nach einem Job schon die ganze Zeit und du merkst, wie das dich so sehr umtreibt. Du schaust auf deine Hände und du siehst nur noch schwarz. Du siehst nur noch das, was nicht klappt, deine Möglichkeiten. Vielleicht siehst du auch dein Versagen. Vielleicht siehst du einfach nur das, was vor Augen ist. Vielleicht, und ich hatte gerade im Lobpreis auch ganz stark das Gefühl, dass Leute hier sind, und deswegen gehe ich darauf ein, bei dir ist es ganz viel in deinen Gedanken. Ganz, ganz viel. Dass du dich mit einer Sache immer wieder und immer wieder beschäftigst. Und wenn du denkst, du hast es geschafft, dann kommen die Gedanken wieder. Und das reißt dich emotional rein. Das ist was, wo du merkst, deine Seele kommt damit nicht klar. Und vielleicht sind es wirklich Dinge, wo du erlebt hast, dass jemand gestorben ist. Dinge, wo du merkst, okay, ich habe mir mein Leben so nicht ausgesucht. Ich habe mir nicht vorgestellt, so und so alt zu sein, keinen Partner zu haben. Ich habe mir nicht ausgesucht, hier zu sein. Du bist unzufrieden. Vielleicht auch zu Recht. Und an der Stelle möchte ich einfach meine Geschichte ein Stück weit mit euch teilen. Vor 8 Jahren, mein Mann und ich, wir haben uns schon immer Kinder gewünscht. Ja? Und es war für mich so dieses, wann endlich passiert's? Ja, wir haben gebetet und ich wurde schwanger. Und es war so dieses, Gott hat meine Gebete erhört und er sieht mich und alles ist super. Und ich hatte in der Zeit, na klar, betet man drüber, versucht zu hören, was sagt Gott über dem Kind. Und ich hatte diesen einen Satz, wo Gott sagt, dies wird der Sohn deiner Freude sein. Er wird deine Freude, zu deiner Freude werden. Und wie ihr euch vorstellen könnt, die uns kennen, wir haben kein Kind. Ich hatte eine Fehlgeburt und damit hat für mich mein Leben, so wie es war, so wie ich gedacht habe, ich und Gott, wir sind so, schlagartig vorbei. Mein Glaube ausgeknipst. Ich habe nur noch meine Hände, meinen Schmerz gesehen. Nur noch das, was ich nicht überwinden kann, weil meine Seele so laut geschrien hat. Andere haben gesagt, ja, wie man es immer hört, ja, wird alles gut. Aber das ist in dem Moment nicht, was du brauchst. Und da, wo du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht mehr. Und ich habe es damals nicht geschafft, mich zu Jesus zu drehen und zu sagen, Jesus, hier, nimm meinen Schmerz. Ich bin allein damit geblieben. Ich habe ihm den Rücken zugekehrt und habe nicht... Ja, ich konnte einfach nicht sehen, was er sieht. Weil ich habe gesagt, du hast doch gesagt über meinem Sohn. Habe ich falsch gehört? Wie kannst du das sagen? Ja, und Gott heilt es übrigens aus. Bring ihm all diese Emotionen. Gott kommt damit absolut klar. Es ist besser, dass du ihm all dieses gibst. Und auch deine Zweifel und dein Verlust, deine Ängste, alles. Als dass du alleine damit bleibst und es alleine weiter anschaust. Und bei mir sind 2 Jahre ins Land gegangen, 2, bis wir hier in diese Gemeinde kamen und ich gemerkt habe, diese Berge in mir und die ich sehe, die kann ich allein nicht überwinden. Und ich habe einfach irgendwann gesagt, Jesus, ich kann es nicht. Ich schaue dich an und du musst was machen. Und wisst ihr was? Er hat es getan. Ich bin zu ihm gegangen, das erste Mal in diesen ganzen 2 Jahren. Und er hat einfach nur ein Wort gesagt. Und dann war mein Herz heil. Ich kann es euch nicht anders sagen. Und da, wo ich gedacht habe, es wird niemals wieder gut und ich werde niemals fröhlich sein, kann ich heute sagen, ja. Und es ist so, dieses Kind, das ich nie geboren habe, ist zu meiner Freude geworden, weil ich meinen Herrn mehr kenne als zuvor. Ich kann sagen, ja, er ist treu. Er ist gut. Inmitten von dem Verlust kann ich sagen, ja, und dein Wort ist wahr. Weil ich diese Freude spüre, die mir niemand nehmen kann. Diesen Frieden, der niemals, niemals geht, wenn ich auf ihn gucke. Und ich möchte dich ermutigen, weil ich spüre hier wirklich Leute, ich habe das Gefühl, es sind Leute da, die auch verzweifelt sind. Wo du sagst, ich weiß nicht meine Existenz, mein Alles. Wo du das Gefühl hast, deine Seele kommt mit allem nicht klar. Musst du nicht. Er hilft dir, dass du nicht weiter auf deine Hände schauen musst. Aber eins ist nötig. Eines ist nötig. Du musst die Entscheidung treffen, von deinen Händen, deinem Schicksal, deinen Gefühlen, deinen Gedanken wegzuschauen auf ihn. Nur dann, in deinen Händen liegt nicht die Lösung, aber bei ihm. Und wenn wir auf ihn schauen, verblasst all das. Und es ist nicht so, dass ich sage, diese Dinge, die uns umtreiben, die uns schwer sind, dass die nichtig sind, dass sie nicht ihre Berechtigung haben. Aber im Licht von unserem Gott verblasst alles. Die Ewigkeit, da gibt es keine Tränen. Er wird sie alle abwischen. Und wir brauchen es unbedingt, unseren Blick zu heben auf den, der alles vollbracht hat. Wir müssen abhängig werden von ihm. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn kennen. In seiner Gegenwart finde ich alles. Seine Versprechen sind ja und Amen. Investier den Glauben. Es lohnt sich so sehr. Alles, was er sagt, ist wahr. In seiner Gegenwart findest du alles, was du vermisst. Egal, ob du es dir vorstellen kannst oder nicht. Weil deine Gedanken, deine Möglichkeiten sind nicht das Ende vom Ganzen. Und ich will dich ermutigen, schau auf ihn, jeden Tag. Und es ist unbequem und es ist nicht schön. Deine Seele möchte das nicht. Aber schau auf ihn. Und während ich diese Bibelstelle immer und immer und immer wieder verstoffwechselt habe, war es dieser Satz, der immer wieder in mir Gehalt hat. Du kannst dein Leben mit Jesus im Raum leben, ohne ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist hart. Für mich, das hat mich so sehr getroffen, weil ich merke, ja, ich hatte diese Begegnung vor 6 Jahren. Aber auch heute, ich muss mich entscheiden, ihm die Aufmerksamkeit zu geben. Ist er es nicht wert? Er ist es wert, nicht nur die Bruchstücke von meinem Tag, wenn ich jetzt mal Instagram, Snapchat, Facebook weggelegt habe, wenn ich alles andere gemacht habe, dann kommt er als, in Englisch, Afterthought. Er ist der Nachgedanke. Nein. Es ist eine Liebesbeziehung, wo er wirklich zuerst kommen soll. Ich wünsche mir, dass ich ihn sehe, so wie er ist. Dass ich ihm die Ehre gebe, weil er es verdient hat. Er hat mich zuerst geliebt. Und ich komme nicht zu ihm, ja, diese ganzen Dinge, was er für mich tun kann. Aber er hat verdient, dass ich zu ihm komme, um seinetwillen. Und da ist eben der Knackpunkt. Wir entscheiden uns. Wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, dann ist er in deinem Haus. Jesus in my house. Aber ich entscheide, wo ich mich positioniere, wenn er da ist. Und vielleicht sitzt er bei dir am Küchentisch und du bist die ganze Zeit nur am Machen, am Tun. Mit deinen Gedanken, mit allem, was dich umtreibt. Und er sagt, komm, setz dich doch einfach zu mir. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir immer mehr ihn suchen, weil er es wert ist, weil er würdig ist. Dass wir ihn kennenlernen, weil er so, so, so gut ist. Er ist so treu, da ist so viel Gnade. Er kennt dich, er liebt dich. Aber wer bin ich, dass ich ihm das vorenthalte, was er unbedingt möchte, Zeit mit mir. Wenn du morgens die Augen aufschlägst, ist es das, was er will von dir. Hallo, ich bin hier, verbring deinen Tag mit mir. Und es muss nichts Gezwungenes Religiöses sein, sondern wirklich nur dieses, hey, lass uns Gemeinschaft haben. So wie du es mit einem besten Freund, deinem Partner auch tun würdest. Du teilst automatisch deine Gedanken, das ist automatisch das, was du möchtest. Und ich will zurück zu dieser ersten Liebe, wo ich einfach nur nicht anders kann, als zu ihm zu kommen. Mit allem, einfach zu ihm. Mit ihm Gemeinschaft zu haben, zusammen zu sein. Und selbst wenn ich mitten in meiner Arbeit bin, wenn ich im Klassenzimmer stehe, einfach zu sagen, ja, okay, du bist da, danke. Es muss nicht so groß sein und eine Stunde beten jeden Tag auf den Knien. Ist cool, übrigens, kann man machen. Ja? Aber einfach dieses, hey, ich werde mir bewusst, dass er wirklich da ist, weil er es versprochen hat. Und ich entscheide mich dazu, genau das zu tun, das Gute zu erwählen. Und das ist das, was es braucht, wirklich diese Entscheidung, manchmal mehrmals am Tag, nicht nur einmal. Und je nachdem, mit was du umgehst, dann musst du dich öfter entscheiden. Aber das super, super Gute ist, du musst es auch nicht alleine tun. Du hast so viele Geschwister im Glauben, die dir mit Sicherheit gerne zur Seite stehen. Aber wir sind so geprägt, dass wir alles mit uns alleine ausmachen wollen. Bloß keine Schwachheit zeigen. Aber such dir Leute, die dich kennen, die dich lieben. Und ich bin mir sicher, das sind einige. Und sag, hey, ich gehe da gerade durch was. Kannst du für mich beten? Und das ist da, wo wir den Kampf gemeinsam kämpfen. Wir sind nicht geboren, um alleine zu sein. Er hat uns zur Gemeinschaft berufen. Und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Sachen auflisten, Tätigkeiten, wie wir das erwählen, das Gute. Und das hilft bestimmt. Bibel lesen, wissen wir alle. Aber wirklich dieses, ich komme einfach unter deinen Blick. Ich komme zu dir jetzt. Ich glaube das, was du gesagt hast. Erinnere dich daran, was er gesagt hat. Mach ihn zu einer Priorität. Und auch wenn das nicht jeden Tag klappt, sei geduldig mit dir selbst, sei geduldig mit deiner Seele. Vergib dir selbst, wenn es mal nicht klappt. Er vergibt dir, er kennt dich. Der hat bei mir auch 2 Jahre gewusst, irgendwann komme ich. Der hat es ausgehalten. Er kriegt uns hin, wir kriegen uns nicht hin, er kriegt uns hin. Und wenn wir ihn anschauen, sagt uns 2. Korinther 3,18. Ja, wir schauen mit unverhülltem Angesicht, ja, wie in einem Spiegel, die Herrlichkeit des Herrn und werden in dieselbe verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist. Und das ist das, was wir ja alle wollen. Wir wollen ihm ähnlicher werden, wir wollen die Dinge tun. Aber aus dieser Identität, dass wir wissen, dass er mit uns ist, dass wir seine Kinder sind, dass wir mit ihm keinen Mangel haben. Und wir müssen das trainieren. Ich muss trainieren, auf ihn zu schauen. Und zu guter Letzt, die beste Nachricht von allen. Martha fragt in Vers 40, kann sie mir bitte helfen? Kannst du ihr sagen, sie soll helfen? Und dieses Wort helfen wird nur noch ein einziges Mal in der Bibel gebraucht. Und zwar in Römer 8, 26. Und das hat mich umgehauen. Ebenso kommt aber der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du den Heiligen Geist. Er ist unser Lehrer, der ist der, der uns alle Weisheit, in alle Weisheit führt, in alle Wahrheit führt. Er ist der, der kann uns sagen, wie wir unseren Tag strukturieren können. Er weiß einfach alles. Wir müssen einfach nur fragen. Und das ist die gute Botschaft. Egal, wie schwer das Leben für dich ist. Und egal, ob du jetzt denkst, ob du es hinkriegst oder nicht. Er hilft dir. Er ist treu. Er ist immer da. Was es braucht, ist dein Ja. Und er bringt das Wollen und das Vollbringen. Dein Ja zählt. Und wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du merkst, mein Fokus ist in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, vielleicht auch nur heute, einfach nicht auf Jesus, dann hast du heute die wunderbare Chance, einfach carte blank. Du kannst dich einfach entscheiden, auf ihn zu schauen. Und mach das jeden Tag. Lass es nicht bei heute bleiben. Du kannst einen Anfang setzen. Aber das Rennen ist ein Dauerlauf. Und so, wenn dich das angesprochen hat, dann darfst du stehen und dann möchte ich einfach noch über uns beten. Jesus, ich danke, dass du wirklich unsere Augen aufhebst, dass du uns hilfst, dass wir dich im Blick haben, dass wir in deine Augen schauen. Danke, dass du uns hilfst, von unseren Werken, unseren Händen, unseren Emotionen, unseren Gedanken wegzuschauen und wirklich zu fragen nach dem, was hast du für mich? Herr, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du wirklich jedem Einzelnen hilfst, die Dinge einfach fallen zu lassen, die uns beschweren, dass wir sie wirklich vor dir niederlegen, weil wir wissen, dass du treu und gerecht bist und dass du zu deinen Verheißungen stehst. Herr, ich bete, dass du kommst und dass du uns hilfst, Heiliger Geist, wirklich jeden Tag dich neu in den Fokus zu rücken, dich neu zu sehen, neu auf dich zu schauen. Hilf uns wirklich, diese erste Liebe wieder ganz zu umarmen. Dass wir wirklich zurückkommen zu dem Punkt, wo wir dir begegnet sind. Herr, ich bete, dass du kommst und dass du Leichtigkeit schenkst, dass du Frieden schenkst. Und ich rufe wirklich aus, dass Gott treu ist, dass Gott mit euch ist, dass er euch sieht. Und dass er wirklich in diesem stillen Säuseln ist. Und wenn du jetzt stehst, dann frag ihn einfach mal, was er für dich hat. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.